uns in der Stille Gott darum bitten, dass er zu uns redet und wir ihn verstehen. Herr, danke, dass du hier bist und dass wir hier sein dürfen. Hilf uns nicht nur in der Kirche zu sein, sondern bei dir in deiner Gegenwart. Sende deinen Heiligen Geist und segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, ein Mann sitzt trübsinnig auf einer Bank vor einem Biergarten. Ein Bekannter kommt vorbei und sagt, warum bist du nicht drin? Ich kann nicht. Wieso hast du das Geld vergessen? Soll ich dir was borgen? Nee, ich habe genug mit. Ist deine Frau dagegen? Nee, die ist doch froh, wenn ich abends mal weg bin. Der Arzt hat es verboten. Nee, meine Werte sind top. Kann trinken, was ich will. Und warum gehst du da jetzt nicht rein? Warum kannst du da nicht reingehen? Ich habe einfach keinen Durst. Diese Geschichte löst Heiterkeit beim traditionellen alten weißen Mann aus, weil er sagt, gibt's gar nicht. Kein Durst auf Bier, geht gar nicht. Und selbst wenn nicht, der erste Schluck hilft, dass der Durst kommt. Aber abgesehen vom Bier ist es schon ein Problem, wenn Menschen keinen Durst verspüren und dann deswegen nichts oder zu wenig trinken, weil sie vielleicht im Arbeitsstress gar nicht mehr spüren, dass sie eben eigentlich Durst haben, wenn sie falsch einschätzen, wie viel Wasser man bei Hitze trinken muss, wenn gerade ältere Leute, wenn sie unterwegs sind, sagen, da trinke ich vorher lieber nichts, sonst muss ich eine Toilette suchen, das wird alles ein riesen Ärger, das vermeide ich lieber. Oder wenn Menschen eben wirklich den Durst generell gar nicht mehr spüren, was ja auch gibt. Dann wird zu wenig getrunken, das ist ungesund. Die Mediziner unter uns oder das medizinische Personal können das alle bestätigen. Und außerdem kriegt man Ärger mit seiner Aufsicht. Die älteren Leute mit ihren Kindern, die jüngeren Leute mit ihren Eltern oder mit sonstigen, die sich verantwortlich fühlen. Ein anderes Problem ist, wenn man den Durst wohl wahrnimmt, aber versucht, mit den falschen Mitteln zu löschen. Manche trinken grundsätzlich nur Kaffee, wenn sie Durst haben. Andere trinken halt Alkohol, grundsätzlich nur Bier oder Wein oder einen Schnaps, wenn sie der Durst treibt. Oder andere trinken Getränke, die viel zu viel Zucker enthalten und deswegen erstens den Durst nicht so gut löschen und zweitens auch sonst dem Körper Dinge zuführen, die er nicht braucht. Das Problem war schon Antoine de Saint-Exupéry bekannt. In seinem Buch Der kleine Prinz gibt es eine Szene. Guten Tag, sagte der kleine Prinz. Guten Tag, sagte der Händler. Er handelte mit höchst wirksamen, durststillenden Pillen. Man schluckt jede Woche eine und spürt überhaupt kein Bedürfnis mehr zu trinken. Warum verkaufst du das, sagte der kleine Prinz. Das ist eine große Zeitersparnis, sagte der Händler. Die Sachverständigen haben Berechnungen angestellt. Man erspart 53 Minuten in der Woche. Und was macht man mit diesen 53 Minuten? Man macht damit, was man will. Wenn ich 53 Minuten übrig hätte, sagte der kleine Prinz, würde ich ganz gemächlich zu einem Brunnen laufen. Durst ist nicht nur nötig, sondern es ist auch schön, wenn man Durst hat und den Durst stillen kann, mit Wasser am besten oder einem anderen schönen Getränk. Ich weiß noch, als ich Kind war, sagte eine Klassenkameradin, wenn ich in die Küche komme und sage, ich habe einen Durst, da sagt meine Mutter immer, sei froh, dass du nicht zwei hast. Aber nein, man sollte gar nicht froh sein. Es wäre gut, mindestens zwei Durste zu haben. Den einen Durst nach Flüssigkeit, nach H2O und den anderen Durst, von dem der heutige Wochenpsalm spricht, Psalm 42. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wie bei dem Durst nach Flüssigkeit, so ist es auch bei dem Durst nach Gott, dass viele ihn nicht mehr spüren. Sie sind abgelenkt durch die Arbeit oder durch das Vergnügen. Sie spüren vielleicht den Durst, aber haben keine Zeit, sich darum zu kümmern. Oder sie leugnen den Durst und sagen, Gott kann mir nicht fehlen, weil es den gar nicht gibt. Oder Gott kann mir nicht fehlen, weil ich den nicht brauche. Oder Gott kann mir nicht fehlen, weil ich den doch schön habe. Ich bin doch Kirchenmitglied und gehe ab und zu zum Gottesdienst. Und doch spüren sie einen großen Durst. Den Durst nach Leben, nach Liebe, nach Hoffnung, nach Freude, nach Sinn. Mir sagte gestern ein Mann, etwas jünger als ich, da sagte, ich kenne in meinem Umkreis bei meinen Arbeitskollegen niemanden, der zufrieden ist, der sagt, mein Leben ist gut so. Die sind alle auf der Suche, aber die wissen nicht, wo sie suchen sollen. Durst nach Gott. Wir wissen nicht, dass wir Durst haben, dass uns etwas fehlt, oder wir versuchen mit falschen Mitteln den Durst zu löschen, indem wir denken, ich muss mehr Geld haben, ich muss die richtige Liebe noch finden, ich brauche mehr Abenteuer, mehr Unterhaltung oder Abwechslung, ich muss mehr Einfluss haben, ich muss aufsteigen, mehr Macht, ich brauche mehr Anerkennung, die Menschen müssten endlich mal sehen, was ich mache und mich mal anerkennen und loben, ich brauche mehr Erfolg, ich müsste was machen, wo man wirklich sieht, was ich leiste. Jesus sagt in Johannes 4 zu der Frau, mit der er am Brunnen in Sychar in Samaria spricht: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Und er meint damit vermutlich nicht nur diesen Brunnen, an dem er gerade sitzt, den Jakobsbrunnen, sondern er meint damit alles, womit Menschen ihren Durst nach Leben befriedigen wollen, aber auf Dauer nicht können. Und er spielt sicher an auch auf das Leben dieser Frau, mit der er spricht, die ihr Durst mit viel Liebe zu stillen versucht hat, aber zu keinem Punkt damit gekommen ist. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Der Verfasser dieses Psalmes, der Beter, spürt den Durst besonders deutlich, weil ihm gerade die Teilnahme am Gottesdienst nicht möglich ist. Das betrifft uns ja alle nicht, wir sitzen hier, aber wer das schon erlebt hat, dass er krank war oder dass er einfach sich nicht aufraffen konnte, oder wir haben die Corona-Zeit alle erlebt, wo wir den Gottesdienst nicht oder nur unter sehr merkwürdigen Umständen besuchen konnten. Die Teilnahme am Gottesdienst ist nicht möglich. Und das andere, das kennen wir, glaube ich, aber alle, er ist umgeben von Menschen, die über seinen Glauben spotten und die sagen, wenn es deinen Gott gibt, dann zeig ihn doch mal. Wo ist er denn? Woran machst du das fest? Wann erlebst du denn was mit ihm? Er kann die Frage nicht beantworten und er fragt sich manchmal selbst, wo ist denn jetzt Gott? Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Er sehnt sich danach, Gott zu sehen, zumindest im übertragenen Sinn, seine Nähe zu spüren, seine Macht zu erfahren, die große Gemeinschaft im Glauben zu erleben, wie er sie früher erlebt hat. Und es gibt ja manchmal kleine Gruppen, kleine Kreise von 3-4 Leuten, die, von denen eine große Glaubensstärkung ausgeht, wo Menschen sagen, wenn wir hier zusammensitzen, wenn wir hier zusammen beten und reden, dann spüre ich Gottes Nähe. Aber es gibt auch diese Erfahrung, dass man in so einer kleinen Gruppe sitzt und das Gefühl hat, wann wird es zu Ende sein? Wann werden die Letzten noch weggehen? Wann sind wir, gibt es uns gar nicht mehr? Das alles, was der Peter hier aufzählt, das hat er in der Vergangenheit erlebt. Die Nähe Gottes zu spüren in großer Gemeinschaft. Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich ein Herzog in großer Schar mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Kennen Sie das? Ja, früher, da war das noch anders. Im Gottesdienst, da waren die Gottesdienste noch anders, da war die Kirche noch voller. In meiner Konfirmandengruppe, da waren wir viel mehr Leute als heute. Die Junggemeinde, da brach der merkwürdige Jugendraum in der damaligen Scheune, da platzte fast aus allen Nähten. Ich habe damals zu Rebecca Kölner gesagt, wenn ihr mehr Leute wärt, ihr könnt auch in den Gemeinderaum gehen. Nee, wir werden nicht mehr Leute, hat sie mich sofort beruhigt. Ist tatsächlich auch so gekommen. Oder die Rüstzeiten, die man vielleicht in der Jugend erlebt hat, sehr bewegende, starke, große Rüstzeiten, Jugendgottesdienste. Und heute hat man manchmal das Gefühl, die Kirche ist im Rückzug, sowohl zahlenmäßig als in ihrer Struktur. Sie zieht sich aus der Fläche zurück und in ihrem Bekenntnis scheint sie auch auf dem Rückzug zu sein. Sie veröffentlicht Dinge zur gesellschaftlichen Situation, die kein Mensch wissen wollte, aber das Bekenntnis, was unser Auftrag ist, davon hört man in der Öffentlichkeit eher wenig. Und manch einer fragt sich vielleicht, ist Gott vielleicht in Rente gegangen? Ist Gott altersschwach geworden? Hat man Gott in ein Pflegeheim gebracht und wir verwalten jetzt nur noch seinen Nachlass? Liebe Gemeinde, wenn Gott nicht ein Gott von heute und ein Gott von morgen ist, dann war er auch nicht ein Gott von gestern. Denn Gott kann nicht sterben, er kann nicht an Kraft verlieren, er kann nicht an Relevanz einbüßen. Und der Psalmbeter hat ihn ja erlebt, so wie ihn wahrscheinlich alle von uns auch erlebt haben. In der Gemeinschaft, in Zeiten der Anbetung, im Gottesdienst, in Momenten tiefer Freude, in Erfahrungen von ganz massiver Hilfe und Gebetserhörungen. Und aus diesen Erfahrungen, die der Beter für sich bedenkt, daran will ich denken, er nimmt sich richtig vor, ich denke jetzt mal darüber nach, was ich alles schon mit Gott erlebt habe und welchen Weg ich mit Gott gegangen bin und was mein Glauben so hervorgerufen und bestärkt hat. Und dann zieht er aus diesen Erinnerungen das Fazit: Ich werde die Durststrecke überwinden, die ich momentan spüre. Ich werde auf Gott warten. Die Lutherbibel kann sich nicht entschließen, dass Gott das Wort harren durch warten zu ersetzen, weil das nicht ersetzbar ist. Harren ist was anderes als warten. Wenn ich warte, da gucke ich auf die Uhr und denke, na kommen sie oder kommen sie nicht mehr, sonst gehe ich eben jetzt. Aber harren ist etwas, wo ich sage, ich habe keine Option, ich bleibe hier und ich richte den Blick nicht von der Straße, weil es muss jeden Moment die Hilfe kommen. Und ich habe keine Wahl, als weiter mich darauf zu fokussieren, dass die Hilfe kommen wird, dass Gott kommen wird, dass er sich darum kümmert. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Hinter dem Harren steht die Gewissheit, der Moment wird kommen, wo ich erlebe, dass Gott mir geholfen hat und wo ich ihm danken werde. Und ich finde das so stark, dieses, ich kann noch nicht danken, ich erlebe gerade gar nichts, ich bin völlig hilflos und aufgeschmissen, aber ich weiß jetzt schon, dass ich Gott danken werde. Und das hilft mir zu harren und nicht aufzugeben. Ich werde ihm neu begegnen, er wird meinen Durst stillen und ich werde ihm danken. Jesus sagt zu der Frau am Brunnen in Sichar: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Im Unterschied zu dem Beter im Psalm, der einfach nur darauf angewiesen ist, dass Gott endlich kommen wird, sind wir als Christen in einer anderen Situation. Jesus sagt, das Wasser, was ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle. Das heißt, durch die Taufe, durch den Heiligen Geist, durch unser, dass wir zu Jesus gehören, ist diese Quelle bereits in uns. Und wir können zu dieser Quelle gehen, die in uns ist, die wir nicht irgendwo suchen müssen, die Jesus in uns hineingelegt hat. Aber manchmal hat man eine Quelle und weiß nichts davon. Es gibt auf manchem alten Bauerngut nach Generationen Quellen oder Brunnen, die verschüttet sind, wo man nicht weiß, es gibt Röhrwasserleitungen, da weiß gar niemand mehr, dass da eine liegt, dass da unten noch Wasser fließt und dass das Grundstück noch einen Wasserzugang hat, von dem die aktuellen Bewohner gar nichts wissen. In uns liegt eine Quelle von lebendigem Wasser. Und wir müssen uns allerdings Zeit nehmen, zu dieser Quelle zu gehen. Obwohl sie in uns ist, brauchen wir einen Weg, in uns selbst dahin zu gelangen. 53 Minuten, hat der kleine Prinz gesagt, würde ich nutzen, um zu einem Brunnen zu gehen. Und 53 Minuten sind eine gute Zeit. Das ist die Zeit eines ziemlich straffen Gottesdienstes. 53 Minuten. Wenn der Johannes predigt, dann wird es geschafft. 53 Minuten. Es ist die Zeit einer knappen, stillen Stunde, die man sich zu Hause nimmt. Bei mir auch immer so, wenn ich mir eine Stunde Zeit nehme zum Gebet, bis ich los zum Anfang komme, sind 7 Minuten schon mal ins Land gegangen, bleiben noch 53 auch nicht schlecht. 53 Minuten kann die Kernzeit, wo es ums Thema geht, bei einem Abend im Hauskreis sein. 53 Minuten kann die Zeit sein für ein seelsorgerliches Gespräch. Man kann unheimlich viel anfangen, 53 Minuten, um den Weg einzuschlagen zu dieser Quelle, die Jesus durch seinen Heiligen Geist in uns hineingelegt hat und wo das lebendige Wasser des Lebens quillt. Es geht nicht darum, dass wir eine Pflicht ableisten und sagen, ich muss auch noch zum Gottesdienst gehen, ich habe heute noch nicht gebetet, ich müsste mal wieder, ach, wir haben ja auch noch Hauskreis, eigentlich hatte ich was anderes vor, ich muss noch Rasen mähen oder einkaufen oder sonst was machen, E-Mails beantworten. Nein, es geht darum, dass wir sagen, ich habe jetzt heute diese 53 oder 60 Minuten, Und die will ich nutzen, in der Erwartung, dass heute mein Durst gestillt wird, dass ich heute Gottes Angesicht sehe, dass ich heute die Hilfe erlebe, auf die ich warte, oder nach Hause gehe mit der Gewissheit, Gott wird sich darum kümmern, er hat mich gehört. Ich weiß, dass er mich gehört hat und dass er sich darum kümmern wird. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Angesichtshilfe und mein Gott ist. Selig sind, die den Durst nach Gott spüren und auf ihn harren und sich auf den Weg zur Quelle machen.